Sprache der Liebe spricht, auf die er einfach reagiert. Eine ist Komplimente, Lob, Anerkennung, Zeit verbringen, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Geschenke. Also diese fünf Sprachen. Und darüber haben wir jetzt so einen Blog gemacht und ein bisschen was drumherum. Und ich schließe jetzt diesen Blog ab. Ich habe nämlich das Buch weitergeschrieben und habe noch ein Kapitel dran gehängt. Das weiß der Gary Chapman bloß nicht. Und zwar die Sprache, die auch was mit der Sprache der Liebe zu tun hat, nämlich die Kommunikation. Und mit dem möchte man einfach diesen Blog auch abschließen. Kommunikation, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Ja, wenn wir Kommunikation hören, wir denken alle ans Reden miteinander. Das ist das Erste, was man denkt. Aber es ist eigentlich viel, viel mehr. Die Kommunikation ist die Verständigung durch Sprache und Zeichen. Mit den Zeichen ist sicher nicht die Gebärdensprache gemeint, die sicher wichtig und toll ist, sondern im Prinzip wird den ganzen Tag wird kommuniziert. Wir kommunizieren ohne Worte und alles um uns herum kommuniziert auch. Dieses von der Susi Grimm entworfene Einladungsflyerchen ist eine Kommunikation. Susi und unsere jüngste Tochter, die studieren dieses Thema nämlich auch noch, die werden Kommunikationsdesigner. Das heißt, sie lernen, wie kommuniziere ich ein bestimmtes Thema durch Medien. Also die werden nachher da draußen liegen und wer zur Einladung welche mitnehmen möchte, nehmt sie mit, mir legt sie auf dieses schwarze Tischchen. Auf was ich heute raus möchte, ist eigentlich in erster Linie die Sprache. Aber diese andere Form von Kommunikation, die findet man überall. Das ist ein Hinweisschild, ein Straßenschild, es ist Werbung, es sind natürlich Nachrichten, die auch wieder Worte sind. Es sind Bilder, es kann ein Geldschein sein, der sagt mir, wie viel Wert dieses Ding hat und ob ich mit dem Zettel da in der Hand einkaufen kann oder nicht. Das ist Kommunikation. Ich kommuniziere mit meiner Mimik, mit meiner Gestik. Ich fahre mit dem Auto irgendwo durch die Stadt. Ich sehe jemanden und ich winke ihm. Das ist Kommunikation. Ich habe ihn erkannt, ich habe ihn begrüßt und ich habe Freundlichkeit rüberwachsen lassen. Also es wird immer kommuniziert. Meine Körpersprache kommuniziert, mein Gesichtsausdruck kommuniziert. Aber mir ist ja die Sprache, das, was wir mit unserem Mund bewegen, mit unserer Zunge bewegen, das ist eigentlich mein Thema heute. Und ich war sehr erstaunt. Ich habe natürlich gegoogelt. Ich bereite Predigten immer vorm Computer vor, weil das ist sehr praktisch. Da kann ich dann gleich so in alle möglichen Sparten Bibelstellen raussuchen, Begrifferklärungen und so. Und das ist das ist so ein Text, den wir alle kennen, aber es gibt unglaublich viele Bibelstellen zum Reden, wo Anweisungen im Neuen Testament drin sind, wie wir miteinander reden sollen. Grundlage, die Wertschätzung der Liebe. Sprüche, der Salomo hat da auch schon ganz viel erkannt und hat es in den Sprüchen niedergelassen. Also lest es mal, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, das ist sehr interessant. Eins davon ist eben Jakobus 3, Vers 5. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. In einer anderen Übersetzung, beziehungsweise es gibt noch ein Wort, die Zunge entscheidet über Leben und über Tod. Und damit ist sicher nicht das Hinrichtungsurteil in einem amerikanischen Bundesstaat gemeint, lebenslänglich oder Hinrichtung, sondern es ist, was ich mit meinen Worten, mit meinem Nächsten anrichten kann. Ich kann jemanden zum Leben bringen durch das, was ich sage und wie ich sage. Ich kann aber auch jemanden emotional buchstäblich umbringen. Dann haben wir noch die Sprüche. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mann sagt, heilt und belebt. Ich glaube, das sage ich nichts Neues. Das wissen die jungen Leute, das wissen wir Älteren. Wir haben alle schon gestritten, wir haben uns alle schon verletzt, wir sind schon verletzt geworden. Man hat Dinge uns vielleicht in den Kopf geworfen, die sehr verletzend waren. Und ich glaube, wir wissen alle, wovon da die Rede ist. Ich kann mit meiner Zunge unheimlich viel anstellen. Dieses kleine Ding in meinem Mund, das ist sehr fleißig, oft überfleißig. Manch einer ist da weniger fleißig. Es gibt auch wortfaule Menschen, die machen vielleicht nicht so viel kaputt. Ja. Was macht die Kommunikation untereinander so schwierig? Ich glaube, dass jeder von uns weiß, dass ein Gespräch miteinander nicht immer einfach ist. Das kann ein ganz normales Gespräch sein, das ist in unseren Familien, in unseren Ehen, das ist am Arbeitsplatz, in der Schule, das ist bei Besprechungen. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig, entweder die Dinge so zu verstehen, wie sie einer sagt, oder die Dinge so rüberzubringen, wie sie jemand sagt, oder wie ich es meine. Ist nicht so einfach. Und was ist denn da das Problem? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir sprechen in der Regel Deutsch. Mit OneRose sprechen wir Englisch, die es können. Grundvoraussetzung ist einfach immer, dass wir auch die Muttersprache vom anderen sprechen. Wenn mir jemand auf Chinesisch was erklären will, der hat ein Problem, weil den verstehe ich nicht, brauchen wir Dolmetscher. Aber in der Regel ist es so, wir sprechen in der Regel in einem Land meistens doch die gleiche Sprache. Oder wir lernen sie. Das ist absolute Voraussetzung. Gehörlose lernen die Gebärdensprache. Tolle Erfindung. Aber wir sprechen trotzdem oft nicht die gleiche Sprache. Habt ihr das auch schon gemerkt? Du sagst was und der andere guckt dich an wie ein Mondkalb und denkt, was will der von mir? Oder jemand sagt was zu dir und du denkst, was? Was hat der mich zu kritisieren? Dabei war das ein ganz neutraler Satz von anderen. Wir als Menschen, wir sind eigentlich das Hauptproblem in der Kommunikation oder auch nicht das Problem. Wir sind die, ich sag mal, das Produkt, wir sind immer das Produkt von Genen. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, das kommt nicht mit Null auf die Welt. Das ist nicht neutral. Wer Kinder hat, der weiß das, dass jedes Baby einen besonderen Charakter hat. Das hat vielleicht schon von vornherein, ist willensstark und schreit und setzt sich durch. Ein anderes ist total friedlich und freundlich und fröhlich. Und ja, das Kind wächst dann da so ran. Und je nachdem, wie es ranwächst, es gibt Familien, da wird viel kommuniziert, bei anderen wird gar nicht kommuniziert. Die einen, die wachsen mit Liebe, mit Anerkennung, mit Vertrauenszuschuss auf. Und die anderen, die erleben genau das Gegenteil. Denen wird von vornherein immer vermittelt, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Und so wie ich dich, so wie du bist, wollte ich dich eh nicht. Ich wollte eh einen Jungen und kein Mädchen. Und wenn du die Noten nicht nach Hause bringst, dann kannst du es eh schon vergessen. Und das prägt uns. Das macht uns ein ganz, ganz großes Stück zu dem Menschen, der wir nachher sind. Da kommen noch viele andere Jahre dazwischen. Es kommt der Kindergarten, es kommt die Schule, es kommt der Arbeitsplatz, es kommen familiäre Beziehungen, es kommt auch eine Gemeinde in vielen Bereichen, bei uns ist es so, eben dazu. Und diese Zusammenhänge, all das, was im Laufe der Jahre passiert in meinem Leben, das macht mich bis zu einem großen Stück auch zu dieser Person, die ich bin. Auch die religiöse Erziehung, sage ich jetzt mal, woher komme ich geistlich? Manch einer kommt, wie wir so schön sagen, aus der Welt. Der hat viele Jahre vielleicht mit Gott und Jesus nichts am Hut gehabt. Und der hat vielleicht ein schwieriges Leben gehabt. Der hat viel Negatives erfahren, hat vielleicht auch viel Mist gebaut. Und der bekehrt sich zu Jesus. Und Jesus kommt in sein Leben und dann fängt er nochmal an. Aber er hat trotzdem diese Altlast mit dabei. Viele von uns sind mit der Muttermilch schon mit dem Evangelium ertränkt worden. Aber nicht alles, was wir in unserem Leben mitbekommen haben, war immer auch gut. Es war nicht immer alles richtig, weil es gab natürlich auch Prägungen in der religiösen Szene. Ich komme aus einer Zeit, oder meine Generation kommt aus der Zeit, wo viel Wert auf, was wir zu tun haben, kam, auf Dienst. Es war ganz viel Betonung auf Dienst. Die letzten Jahre merkt man, es ist viel Betonung auf Vaterliebe, es ist viel Betonung auf Annahme, auf Liebe Gottes, auf das, was habe ich von Gott, was hat er mir gegeben. Es ist viel Betonung auf Aufarbeitung der Vergangenheit, auf Heilung der Persönlichkeit. Gott hat einen anderen Fokus gelegt, also wir empfinden das so und erleben es auch selber so. Und das macht mich eben zu dem Menschen, der ich bin. Jeder von uns hat einen Filter in sich. Keiner von uns wird die Welt und alles um uns herum gleich sehen wie der andere. Wir sehen viele Sachen ähnlich oder auch gleich, aber wir werden nie die Dinge immer gleich sehen. Wenn ich durch die Welt fahre oder wir sind im Auto unterwegs mit irgendjemand, der eine sieht den Nebel und der andere sieht das sprießende Grün und diese rosaroten Bäume, da merkt man schon, wie wir gepolt sind. Da fängt es schon an. Jeder hat einen Filter und dieser Filter baut sich natürlich auf im Laufe der Jahre. Bekomme ich positives Feedback, werde ich angenommen, akzeptiert, geliebt, wertgeschätzt. Das wird einen positiveren Filter schaffen. Bekomme ich viel Ablehnung, viel Kritik, viel Missachtung, nicht gesehen werden. Das macht was mit diesem Filter. Und diese Schubladen, ich sage jetzt mal Schubladen, die unter diesem Filter sitzen und die diese Informationen auffangen, die werden sehr, sehr unterschiedlich sein. Und die Informationen, die bei mir ankommen, durch Wort, durch Bild, durch Gestik, Mimik, egal durch was, das wird immer in diese Schubladen fallen. Und das macht unsere Kommunikation aus. Ich habe das schon gesagt mit wie wir einfach auf die Welt kommen. Vieles macht natürlich die Erfahrung, aber auch die Bildung spielt natürlich eine Rolle. Je nachdem, was ich gelernt habe, was für eine Bildung ich habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich aufgenommen habe, was ich an Wissen angesammelt habe, das macht auch diesen Filter aus. Auch das macht mich aus. Und es wird Dinge geben, die werden wir nie begreifen. Das ist so. Unsere älteste Tochter, also ich habe mir es einfach erlaubt und erzähle diese Geschichte. Unsere älteste Tochter arbeitet in der Leihbücherei. Und die sind immer eingeteilt, zu zweit, immer unter der Woche einfach 3 Stunden Service. Das heißt, wenn Kundschaft kommt, ist da ein Ansprechpartner. Und da gibt es eine alte Dame, die kommt immer mittwochs, wenn Markt ist, und die weiß schon, wenn unsere Jule und ihre Kollegin, die gleichzeitig eine Freundin ist, wenn die Service haben, weil diese Dame, die guckt sich so Gesundheitssendungen an und dann möchte sie die Artikel dazu ausgedruckt haben. Das ist ein Service, der da einfach gemacht wird. Und die Damen machen das. So, jetzt kam vor ein paar Wochen vor, dass unsere Jule diese Artikel ausgedruckt hat. Und da war ein Artikel dabei, der hatte halt 2 Seiten. Und dann sagt die Dame zu unserer Tochter, ach sieh, da stimmt was nicht. Das ist viel zu kurz. Wenn Ihre Kollegin das ausdruckt, ist der immer viel länger. Der hat 5 oder 6 Seiten. Na, guckt sich die Jule das an und sagt, tut mir leid, aber der Artikel hat nur 2 Seiten. Ja, das kann nicht sein. Bei Ihrer Kollegin ist das immer mehr. Gedacht hat Julia, soll ich was dazu schreiben oder was? Freundlich muss sie ja bleiben. Und hat mit Engelszungen versucht, dieser Dame zu erklären, dass es einfach ein Artikel ist mit 2 Seiten. Aber das kam nicht an. Da ist eine Blockade, die sie einfach nicht begriffen hat. Zu guter Letzt ging es dann auf das raus, dass sie gesagt hat, okay, sie können das einfach noch nicht, dann üben wir das halt. Ne? Jedes Mal, wenn sie kommt und unsere Julia erwischt, setzt sie sich neben sie und klopft ihr auf die Schulter und sagt, nicht zur Strafe, nur zur Übung, wir üben das jetzt halt, dass die Artikel einfach länger sind. Na, das gibt's. Es gibt wirklich Dinge, die kommen nicht an. Das hat auch was einfach manchmal mit Mathematik kommt bei mir nicht an, Sprachen kommen bei anderen nicht an. Also es ist einfach so. Dann müssen wir halt geduldig sein und das Ganze stehen lassen und in Liebe mit der Person umgehen. Die Prägungen machen es natürlich auch. Als wir noch nicht verheiratet waren, haben wir so eine halbe Stunde voneinander weggewohnt und damals gab es noch keine sozialen Medien. Es gab dieses Telefon am Kabel an der Schnur und man hat eben ausgemacht, Sonntag, wer kommt, wann, wohin. Und wir haben miteinander telefoniert und okay, war klar, Sonntag, wie auch immer, war klar. Und Willi sagt, gut, alles klar, tschüss und legt auf. Das könnte ich nicht. Bei uns war immer Smalltalk angesagt. Ich dachte, was ist jetzt passiert? War was? Ich habe zurückgerufen und er sagt, was ist? War was? Nö, wieso? Du warst so kurz anbunde. Ja, warum war doch alles gesagt? Das ist eine Prägung, die man hat und Männer sind da vielleicht auch schneller. Wir Frauen machen 5 Sätze um ein Thema und ein Mann sagt, was Sache ist und dann ist einfach Punkt. Jetzt weiß ich das, aber mich hat es wirklich irritiert. Ich kannte das nicht. Das muss man wissen und man darf das auch nicht persönlich nehmen. Ich habe es persönlich genommen. Ein Mensch, der mit Liebe, Anerkennung, Zuwendung aufwächst, der wird immer anders reden und auch anders hören als jemand, der Ablehnung, vielleicht sogar Missbrauch und Gewalt erlebt hat. Oder eben auch Schweigen. Es gibt sehr schweigsame Familien, da wird nicht miteinander geredet. Oder es geht eben nur um, was muss gearbeitet werden, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nicht geschimpft ist gelobt genug, solche Dinge, wie man halt hier so sagt. Und es wird was mit mir machen. Und der wird anders reden und der wird auch anders hören. So, und jetzt wird es psychologisch. Auf was ich eigentlich raus will. Das ist die Sache mit dem Filter, mit unserer Persönlichkeit und warum häufig so viele Missverständnisse, Verletzungen entstehen, die eigentlich nicht beabsichtigt waren, auch Streit im Gespräch. Das kennt wahrscheinlich jeder. Man ist immer ein kleiner Trupp und es unterhalten sich zwei eigentlich über das gleiche Thema. Aber du hörst, die reden komplett aneinander vorbei. Es ist das gleiche Thema und der eine erklärt was und der andere versteht es völlig anders. In der Regel merkt es mindestens einer oder eben ein anderer. Man macht darauf aufmerksam und man klärt es. Das klappt meistens. Also das erlebe ich öfter. Ich beobachte seit geraumer Zeit sehr intensiv einfach die Art des Miteinanderredens und was da so abgeht. Es gibt diesen Ausdruck Trigger. Der kommt eigentlich gar nicht aus der Psychologie. Wir kennen den aus der Psychologie. Der Trigger ist ein Auslöser für einen Vorgang. Bei einer Maschine, bei, egal, ich drücke einen Knopf oder einen Schalter. Heute macht man so einen Klick am Computer und es löst einen Vorgang aus. In der Psychologie wird er häufig verwendet, dieser Begriff, und den kennen auch viele. Das ist ein Auslöser für eine Reaktion beim Mensch. Empfinden, ja, meistens ist es eben ein Empfinden, oft löst es dann so ein entweder ein Abwehrgefühl, Ablehnung, Wut aus. Das kann sogar ein Auslöser für eine psychische Erkrankung sein. Und die Ursache, die liegt immer tief drin. In der Regelfall einfach immer ganz miserablen Erlebnis, Trauma, das fast immer vergraben ist, das man nicht mehr weiß, das irgendwo vielleicht auch in der kleinsten Kindheit passiert ist, wo man das eh vom Verstand her nicht realisiert. Und du redest mit jemand und du sagst, also ich habe das schon erlebt, jemand sagt einen völlig normalen Satz zu jemand. Ich dachte, pure Information, und der andere reagiert ganz komisch. Aber ich habe die andere Person gekannt und deshalb habe ich gewusst, warum die Person so komisch reagiert. Das war dieser Trigger. Das hat was angestoßen in meinem Innersten, das vielleicht mit einer Kindheitsprägung zusammenhängt, ein Elternteil, das immer in einem bestimmten Ton mit mir geredet hat, das vielleicht sehr kritisch mit mir geredet hat, das jetzt nicht so viel Positives rübergebracht hat, sondern eher Negatives. Und dieser Satz von dieser einen Person, die für meine Ohren einfach völlig neutral war, hat bei der Person irgendwas Negatives ausgelöst und es kam auch eine entsprechende Reaktion. Und das gibt manchmal diese Missverständnisse oder auch diese Streitigkeiten oder auch diese Verletzungen, wo einer denkt, jetzt hat die schon wieder. Dabei hat die es gar nicht so gemeint. Es liegt nicht an der Person, die was sagt. Es liegt an dem, wo komme ich her? Was ist meine Persönlichkeit? Warum regt mich das so auf? Wir beide, mein Mann und ich, wir hatten eine Zeit, so in der Teenagerphase unserer Kinder, er, doch, das machst du mit mir auch, und ich darf das jetzt auch, er predigt auch immer über mich. Wir hatten eine Zeit, da war es echt schwierig bei uns. Und da war auch die Kommunikation nicht so lustig. Und da gab es eine Phase, das war äußerst interessant, ich stand in der Küche, Willi kommt rein, und der sagt zum Beispiel, irgendeine kritische Bemerkung, weil ich im Winter sämtliche Fenster und sämtliche Türen offen hatte, durchzog. Und er sagt was Kritisches, war ihm völlig unverständlich, warum ich die Heizungsluft da rauspuste. Und bei mir kam sofort ein Nein oder Doch. Und ich habe das auf der Stelle verteidigt. Widerspruch, da kam Widerspruch und das waren mehrere Situationen. Willi hat es tierisch aufgeregt und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das so? Es hatte zum einen was mit der Verteidigung der Kinder zu tun, wenn er irgendwas gesagt hat, was nicht lief. Und ich als Löwin der Mutter die Kinder verteidigt habe. Ich bin ihm echt den Rücken gefallen. Und mit dieser Heizungsgeschichte war es ganz einfach so, ich habe das mehrfach gelesen und gehört, man soll im Winter 2-3 Mal am Tag alle Fenster aufmachen und nicht hier eins kippen und da eins kippen. Das wusste ich. Das war der Filter des Wissens, das ich hatte, weil es mich einfach interessiert hat und gelesen. Und dann kommt sowas zustande. Und der andere ist total verletzt und denkt, warum widerspricht dieses Weib mir eigentlich immer? Was ich sage, ist falsch. Was ich einbringe, wird nicht angenommen. Aber da ist was. Und da war nicht nur dieses Wissen, sondern da war eben auch Verteidigung. Freitagnacht habe ich über meine Predigt nachgedacht, weil ich gerade nicht so gut schlaf. Und dann ist mir was eingefallen. Dass meine Mutter, so wahrscheinlich im Teenageralter oder später, zu mir gesagt hat, du hast einen Widerspruchsgeist. Ein Teenager ist immer Widerspruch, meistens auf Krawall gebürstet. Und es stimmt. Ich habe auch meinen Eltern wirklich viel widersprochen. Ich habe es immer besser gewusst. Das Küken war immer gescheiter als die Henne. Später habe ich irgendwann erkannt, dass das Huhn eben doch gescheiter ist als das Küken. Aber es ist klar, es ist ein Stück weit auch normal, aber da war was. In mir war etwas. Da war so eine Art Rebellion, da war so ein und so eine schnelle Reaktion. Nein. Ohne nachzudenken. Hinterher habe ich gedacht, du blöde Kuh, warum kannst du nicht die Klappe halten? 3 Sekunden nachdenken und dann antworten. Dann haben wir drüber gebetet. Es hat natürlich nicht sofort geklappt. Und ich habe mich angestrengt. Und dann war wieder sowas. Und meine Reaktion, nein. Ich dachte, oh. Ich war echt verzweifelt. Aber Gott hat es geheilt. Er hat es insofern geheilt. Ich bin nicht zum Seelsorger in dieser Beziehung, sondern er hat uns beide verändert. Er hat Willi in bestimmten Punkten geheilt, wo er Heilung braucht hat, von alten Erfahrungen, die bei ihm getriggert haben. Und bei mir hat er dann eben auch das andere verändert, dass ich Dinge annehmen konnte, wenn er gesagt hat, du, so, okay, wenn du meinst, das kann ich heute ganz anders. Aber es war ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Und wir müssen uns auch Geduld einräumen. Ja, wie reden wir miteinander? Es hat auch viel eben damit zu tun, wie bin ich gerade drauf? Ich komme heim, der Frühstückstisch, es war vielleicht der Job vom Mann in dem Fall und der ist halt nicht abgedeckt. Und ich bin gereizt, bin genervt, bin eh schon gestresst und dann geht's los. Warum? Das sind Übungsfelder, denke ich, wo man lernen kann, erstmal runterzufahren, zu denken, okay, der Tisch ist nicht abgedeckt. Du, hat es dir nicht gereicht, den Tisch abzudecken? Das ist was anderes, als wenn ich sage, verflixt und so genäht, schon wieder nicht. Du missachtest mich total und. Das kann ja so ein richtiger Wust werden an Dinge, die da hochkochen. Das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das sind Dinge, die kann man lernen, glaube ich. Da kann man echt dran üben, langsamer zu sein, langsam zum Zorn. In den Briefen steht ganz häufig in den Anweisungen, wie man miteinander reden sollen, wertschätzend in Liebe, schreit einander nicht an, steht da tatsächlich drin. Selbstbeherrschung, ich weiß nicht, ob es der Paulus war, der die Selbstbeherrschung betont. Wir können und müssen lernen, uns zu beherrschen. Es ist ein Akt, den wir üben müssen, dran denken immer wieder. Aber es ist auch vom anderen ein Akt, ein bisschen Geduld zu üben. Es geht nicht von heute auf morgen. Wir sind so geprägt und es schießt manchmal einfach aus uns raus. So, was kann ich jetzt tun? Ich entdecke in der Kommunikation, dass der andere mich ganz oft nicht versteht. Dann ist es meine Aufgabe, wenn ich es merke, oder es macht mich jemand darauf aufmerksam, zu suchen, darum zu beten, Herr, was ist es denn? Oder ich übe mich, die Dinge anders auszudrücken. Was bei uns manchmal passiert, das ist, dass einer in Gedanken ist, und der sagt was zum Nächsten und du gehst völlig automatisch davon aus, der weiß ja schon, wovon ich rede, weil ich habe es ja gerade gedacht. Aber das funktioniert nicht in der Praxis, der kann es nicht wissen. Also muss ich bei Null anfangen und ich muss mir die Mühe machen, 3 Sätze mehr zu sprechen, um dem anderen zu sagen, warum ich das gerade gedacht habe. Manchmal müssen wir einfach unsere Taktik ein bisschen verändern. Was auch nicht funktioniert, ist, wenn ich nebenher noch in den sozialen Medien rumchat und dabei noch rede und auch noch zuhören soll. Das klappt nicht. Und es ist auch nicht wertschätzend, weil der andere merkt sehr wohl, der hört mir eigentlich gar nicht zu. Man kann, wenn man sich traut, ich finde, das ist schon Demut, wenn man sich traut, einen Partner oder jemand gut Vertrauten zu fragen, wie empfindest du mich? Wie rede ich? Wie sage ich was? Wie empfindest du das? Sag mir mal. Das kostet echt was, weil man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Wenn ich entdecke, ich habe eine Art, mit jemandem zu reden, da kommt bei mir was raus. Oder aber ein anderer spürt, es gibt diesen Trigger in meinem Leben. Da gibt es was, das mich immer wieder angreift. Ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich abgelehnt, obwohl die Worte gar nicht ablehnend sind, eigentlich. Dann muss ich vor Gott, ich darf in Seelsorge, ich darf zum Pastor, zu einer vertrauten Person und sagen, du, ich habe da ein Problem, möchte ihm auf den Grund kommen, wo ist da die Ursache? Manchmal muss man tief graben, manchmal muss man nicht so tief graben, manchmal ist es sehr schnell offensichtlich, was es ist. Und man darf darüber beten, man darf Heilung in Anspruch nehmen, man darf es lösen. Ich weiß nicht, wie ihr so denkt, da ich euch ja nicht so kenne. Wir sind so ja, einfach Menschen, die dieses Werk von Jesus in Anspruch nehmen, indem wir einfach auch geistliche Bindungen lösen, Altlasten lösen, abschneiden, das Blut Jesu in Anspruch nehmen, Freiheit reinsprechen, Befreiungsdienst machen, solche Dinge. Und wir erleben da wirklich ganz, ganz viel, also auch in unserer Ehe oder in unserer Beziehung und auch Menschen, die wir kennen. Wir haben da schon ganz viele Dinge gesehen, wo Menschen heil werden können, wo sich Sachen komplett verdrehen, also positiv verdrehen. Einfach ja, beten sich drum, sich zu lösen und natürlich Gott um Heilung, erstmal um Offenbarung, aber auch um Heilung bitten. Jesus will uns helfen. Er will nicht, dass wir aneinander vorbeireden. In praktischen Dingen wird es immer so sein. Und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Kann man sagen, du sagst du mir das nochmal? Oder wie war die Frage nochmal? Ich glaube, ich habe es nicht ganz begriffen. Da erklärt man es halt nochmal. Das ist normal. Ich glaube, das wird sich nie lösen. So ganz. Und das ist auch nicht schlimm. Das sind meistens sachliche Dinge, die kann man klären. Aber da, wo es an meine Person geht, da wäre es oft sicher gut, man klärt die Dinge, man wird heiler. Und das Miteinander wird mehr Liebe, es wird Wertschätzung, es ist angenehm. Es macht auch Spaß, miteinander zu reden, weil es gibt ja schon Personen, da geht man dann lieber mal so kurz drum rum, wenn man denkt, hoffentlich haut der mir jetzt nicht eine wieder drüber. Ja, was ich mache manchmal und was auch biblisch ist, die Zunge unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. In der Bibel steht, dass wir unsere Gedankengänge oder unsere Gedankengebäude unter die Zucht des Heiligen Geistes stellen sollen. Und dann heißt es auch die Zunge. Ich darf auch dem Heiligen Geist meine Zunge anvertrauen. Meistens geht es ja nicht von der Zunge nach oben, auch manchmal, aber geschickter ist natürlich, wenn es von oben nach unten geht und mein Hirn erst schaltet und dann die Zunge in Bewegung kommt. Und dann gehört es natürlich zusammen. Ich muss jetzt nicht die Person, mit der ich an der Kasse bei Aldi Smalltalk mache, die muss ich nicht analysieren, warum die jetzt vielleicht komisch reagiert. Die treffe ich wahrscheinlich nie wieder. Ich muss auch nicht jeden in meinem Umfeld analysieren. Aber die Menschen, die in meinem nächsten Umfeld sind, mit denen ich am meisten zu tun habe, da ist es manchmal einfach gut, vielleicht mal auch sich Gedanken zu machen, warum reagiert denn der Mensch so? Weil manchmal ist man wirklich einfach etwas irritiert, man fühlt sich nicht so gut dabei, man fühlt sich verletzt und ja, es ist nicht sehr angenehm. Und dann darüber nachzudenken, da hat sicher einen Grund, warum der so ist, wenn das öfter vorkommt. Manchmal ist es einfach nur eine akute Verärgerung. Aber warum könnte der so sein? Ist der vielleicht sehr verletzt worden in seinem Leben oder hat einfach auch keine andere Erziehung gehabt? Wenn wir Filme angucken, wo dann so Menschen gezeigt werden, die eben, ich sage es mal, in der Gosse aufwachsen und die eben auch diese Straßensprache haben. Hey, Alter, verpiss dich! Da kriege ich die Krätze, ehrlich, da rollen sich mir alle Zehennägel auf. Aber ich bemühe mich, selbst im Film, ich kenne so Leute nicht, ich muss sie zugeben, zu denken, die kennen es nicht anders. Die können nichts dafür. Man kann sich ändern, ja, aber das dauert. Und man muss investieren in so eine Person, aber die kann es nicht anders. Ich komme aus einer heilen Familie, man hat auch Probleme, klar. Wir haben miteinander geredet, man hat sich entschuldigt, ich bin wertgeschätzt und lieb gehabt geworden. Ich habe auch Freiheit gehabt, ich bin ziemlich heil aufgewachsen. Und ich habe eine andere Voraussetzung, aber dafür kann der andere nichts. Und ich kann nichts dafür, dass der andere vielleicht eine richtige, bescheidene Voraussetzung hatte. Und das ist so ein bisschen mein Impuls, dieses sechste Kapitel, die Sprache der Kommunikation. Warum reagiert jemand vielleicht so? Wie kann ich ihm helfen? Habe ich die Vertrauensbasis vielleicht zu sagen, du, ich merke bei dir, da stimmt was nicht. Da sitzt was tief in dir drin und du verärgerst andere damit. Oder ich spüre bei mir, da ist irgendwas. Einer der Schwiegersöhne, das ist mein letzter Satz, einer der Schwiegersöhne von Hermann Schneider, der hatte mal, der war dann irgendwann Pastor und der war dann halt, was weiß ich, in jungen Jahren Jugendleiter und das ist wirklich schon endlos, bestimmt 35, 40 Jahre her. Da hat er gesagt, er hatte in seiner Jugendgruppe einen jungen Mann und der war so zum Wegschmeißen. Den hätte er schütteln können, wenn er das gesehen hat. Und dann hat er gedacht, was mache ich? Und dann hat er beschlossen, täglich für ihn zu beten. Und er hat zuschauen können, wie der Mensch sich verändert. Wir können füreinander beten und es hat Gewicht. Wir können viele Dinge nicht tun, können wir nicht. Wir können anderen auch nicht verändern. Aber Gott kann und er kann es auch einfach durch unser Gebet, weil Gott Liebe ist. Ich möchte euch ermutigen. So, die Ellen darf den Abschluss machen. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke Margot für deine geniale Predigt. Ich glaube, wir haben uns alle mal ertappt und können auf jeden Fall das mitnehmen, was du gesagt hast und schauen, was einen selber triggert und was vielleicht andere triggert. Genau, gibt es denn Gebetsanliegen? Wir haben ein Gebetsanliegen und zwar von Dan und Kathy, die suchen eine Wohnung. Wenn ihr also was wisst, haltet die Ohren offen. Dann sagt er auf jeden Fall Bescheid und ich würde sagen, wir beten trotzdem einmal kurz dafür, dass wir die Wohnung finden. Und genau, ihr dürft gerne kurz alle aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du für uns alle einen Platz hast und ich danke dir auch, dass du für Dan und Kathy eine tolle Wohnung schon in Aussicht hast. Und ich bitte dich, dass du das echt, dass du die Information offenlegst und dass du wirklich diese Türen öffnest, diese Wohnungstür öffnest und bereithältst und dass Dan und Kathy da wirklich zu dieser Wohnung gehen können. Vielen Dank, dass du da echt dein Auge drüber hast. Amen. Amen. Und genau, das habe ich auch noch vorhin vergessen zu sagen, hier gibt es noch diese schönen Flyer für den nächsten Gottesdienst mit Martin Schneider. Also wer seine Freunde einladen will, seine Familie, seine Nachbarn, darf gerne hier nach vorne kommen und sich ein paar Flyer mitnehmen. Da stehen die ganzen, liegen hinten aus, liegen auch hier vorne aus. Hier sind auch welche. Also wer die haben möchte, darf sie gerne dann mitnehmen. Genau, ich segne uns noch für den Sonntag. Jesus, danke für den genialen Gottesdienst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich segne uns in deinem Namen und gib uns einen schönen Sonntag. Amen.